Manchmal fragen mich die Leute, wie ich denn das mache. Erst vorher noch Lobpreis machen und dann predigen. Bisher hat mich noch keiner gefragt, wie ich das machen würde, wenn ich nicht Lobpreis machen dürfte. Komisch. So, was hingeschmissen. Wow. Heute bin ich doppelt bewaffnet. Bin mal gespannt, wie das wird. Von der Last zur Leichtigkeit habe ich es genannt. Und jetzt muss ich gleich mal hier einschalten. Und dann gleich mal weiterschalten. Und es geht. Wow. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Sagt Jesus in Matthäus 11, Kapitel 28. Blödsinn, andersrum, Kapitel 11 und Vers 28. So ist wahrscheinlich richtiger, oder? Was für Aussage. Was für ein Aufruf. Und was für ein Versprechen. Und dann frage ich mich doch gleich, wen könnt ihr denn da gemeint haben mit mühselig und beladen? Gäbe es ja Möglichkeiten, ne? Jemanden, der auf der Arbeit so viel zu tun hat, der mit dem Gefühl kämpft, egal was ich tue, es reicht einfach nicht aus. Ein Gefühl der Überforderung. Aber es gibt übrigens auch das Gegenteil. Man kann auch Stress bekommen, wenn man zu wenig zu tun hat, wenn man auf der Arbeit unterfordert ist. Das ist eine andere Art von Stress, ist aber trotzdem Stress und ist genauso übrigens genauso gesundheitsschädigend. Menschen sind durch ihre Kollegen, Chefs, Geschäftspartner, Lieferanten herausgefordert. Und was ist, wenn der Job auf der Kippe steht, ihr Lieben? Wenn politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Verwerfungen den Arbeitsplatz bedrohen. Lief die ganze Zeit so gut und jetzt ist das und das. Und jetzt sind die Aufträge weg. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Da kommt dann Existenzangst. Angst vor finanzieller Not. Weil komischerweise brauchen wir alle drei Geld, damit wir uns irgendwie was kaufen können, was wir essen können. Mindestens das. Manche geben sogar Geld aus dafür zu wohnen. Ich höre auch immer mehr. In Familien kann es zu Stress kommen, wenn unterschiedliche Erziehungsstile auf ein und dasselbe Fehlverhalten des Kindes angewendet werden und das Kind etwas, was jetzt, rechts oder links? Und die Eltern dann sagen, immer machst du das so und so. Und der andere sagt, naja, ich denke aber halt, es ist das Richtigere. Wenn Erfahrungen aus der Ausgangsfamilie das Verhalten in der eigenen Familie negativ prägen. Gibt's alles, Leute. Gibt genug Ärger. Das hat mein Vater schon immer so gemacht. Und meine Mutter, die hat dann immer nichts dazu gesagt. Und das prägt dann Generationen. Die Aufteilung der Aufgaben, die mit der Familie und Haushaltsführung verbunden sind, können zu Stress führen. Jetzt hat er schon wieder nicht den Müll nach meinem Haus gebracht. Es ist das Einzige, was ich von ihm verlange. Außer, dass er 786 Stunden die Woche arbeiten geht. Aber der Müllarme, und ich meine, der muss es doch merken. Das muss man doch sehen. Der stinkt doch. Wie sieht man den Gestank? Aber gut, sind alles so Sachen. Aber sowas kann zu Stress führen. Nie bringt er den Mülleimer raus. Nie geht er mit dem Hund Gassi, keine Ahnung. Ich habe keinen Hund. Den Stress haben wir uns erspart. Das sorgte das Patriarchat früher, da war es einfacher, doch für klare Rollenverteilung. Da hat man schon vor 100 Jahre lang gewusst, wie das sich aufzuteilen hat und wer was macht. Und übrigens in Afrika sehe ich das dann, dass manche Dinge komplett anders sind. Die Männer sitzen nur beim Kartenspielen und die Frauen machen die ganze Arbeit. Das ist der Wahnsinn. Und das ist total normal dort. Warum? Weil vor nicht nur 100 Jahren, sondern schon vor 200 und 300 Jahren, da war das so und das hat man für gut befunden und dann hat man das auch weiter so gemacht. Gute alte Traditionen. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Und ich erlebe das jetzt manchmal live an unserem Esstisch. In modernen Familien werden solche Rollenverteilungen neu diskutiert. Und stellt euch vor, obwohl man 100 Jahre das Gleiche gemacht hat und vielleicht sogar 200 Jahre das Gleiche, gibt es Menschen, die machen Dinge anders. Man kann es nie glauben. Und was ich total interessant finde, früher haben sich ja noch Leute, die zusammen eine Partnerschaft haben wollten, die haben sich manchmal gestritten. Und das war durchaus im Bereich des Möglichen, wenn nicht sogar normal. Man muss ja mal gucken, was geht denn, wie viel kriege ich denn durch? Heute wird einfach nur noch diskutiert. Man streitet nicht mehr. Ich bin total beeindruckt. Ich habe schon zu Daniel einmal gesagt, wenn ich das so beobachtet habe, also die Diskussionskultur, die die zwei entwickelt haben, die ist faszinierend. Das können fast was werden. Und einer hat dann die seinige sogar schon geheiratet. Was ganz Konservatives. Gibt es schon mehr als 100 und mehr als 200 Jahre. Gut. Jede Familie kämpft mit der Situation, dass mit dem Familienzuwachs das Einkommen nicht mitwächst. So ein Mist. Da erzählen sie uns dann immer aus Berlin, wie viel Kindergeld sie geben. Und das wiegt es aber nicht auf, Leute. Das heißt, das ist eine Situation, die eigentlich jene Familie mitmacht. Jetzt kommt da was Neues, wir freuen uns drauf. Aber wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen verzichten müssen auf dies und jenes. Nächste Geschichte. Jetzt ist man zu dritt, man ist zu viert, man ist zu fünft. Und braucht eine größere Wohnung. Viel Spaß beim Finden. Das sind alles Dinge, die Stress verursachen können. Und immer wieder kommt es im Rahmen der Familie zu dem Thema, egal, was ich gebe, es reicht nicht aus. So, Ehe. Ehe ist der Raum, oder sollte es sein, indem man von einem anderen trotz all seiner Fehler angenommen und geliebt ist. Ein Raum, in dem man sein kann, wie man wirklich ist. Ein Bündnis, in dem das eherne Gesetz gilt, wir beide gegen den Rest der Welt. Wenn irgendeiner kommt und meine Frau dumm anmacht, ja, ich kann Krav Maga, ne? Dass das immer geklärt ist. Also, oder wenn, nehmen wir an, sie hätte einen Chef und der Chef wird sie blöd anmachen und anpflaumen oder irgendwie sowas. Ich wäre doch immer auf der Seite meiner Frau. Wäre es bei euch anders? Glaube ich nicht. So. Und dieses für den einen sein ist ja keine generelle Kampfansage, ne? Das ist in der Richtung, wir walzen jetzt überall durch und alles, was uns entgegen, das spratzeln wir fort. Aber es ist schon eine Zusage einer Beistandschaft, egal welche Angriffe von außen kommen. Also dein Ehepartner wird immer erwarten, dass du für ihn bist und wenn du die größte Dummheit der Welt gemacht hast. So, der eine steht hinter dem anderen. Und das kann klappen. Und das kann nicht klappen. Und wenn es nicht klappt, kann auch ganz schnell das Gefühl aufkommen, egal was ich gebe, egal wie ich mich selbst verleugne, ne? Manchmal ist es ja so, ich habe jetzt zum Beispiel von einem gehört, der hat gesagt, er fährt so lange nicht Motorrad, bis seine Tochter 18 Jahre alt ist. Das hat er mit seiner Frau vereinbart. Ist aber ein Motorradfahrer, Mensch. Das ist eine Selbsteinschränkung, ihr Lieben. Das kann man machen, um auf keinen Fall als Ernährer auszufallen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz sachliche Gründe. Aber die Entscheidung musst du erst mal treffen. Und dann hast du aufs Motorradfahren verzichtet und auf dieses und auf jenes. Und ich gehe am Wochenende nicht einmal mehr fort. Und trotzdem irgendwie funktioniert es mit den zwei Menschen nicht. Dann kommt ganz schnell das Gefühl auf, egal was ich gebe, ich reiche einfach nicht aus. Und in all diese Herausforderungen hinein spricht Jesus, was? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Okay, mühselig und beladen habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen beleuchtet. Aber was meint denn Jesus mit dem wunderschönen alten Wort erquicken? Gibt es den Quickwert beim Blut, der sagt, wie schnell denn eine Gerinnung stattfindet oder auch nicht? Man möchte fast meinen, wie lebendig das Blut ist. Und genau da geht es auch hin, Leute. Erquicken heißt lebendig machen, erfrischen, beleben. Funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen einem Kuscheltier und einem Haustier? Ersteres ist fremd motiviert, zerrt das Kind das Kuscheltier rum, dann ist das Kuscheltier rumgezerrt. Ich weiß es, wir mussten mal irgendwann von einem Hersteller wieder eins beschaffen, weil das Kuscheltier war weg. Fremd motiviert entwichen. Sehr fies. Aber die waren sehr cool, die haben uns einfach ein neues geschickt. Wir haben gedacht, also wenn ein Kind so an unserem Produkt hängt, dann schick mal einfach Neues. Und so können Firmen manchmal Familien segnen. Das Haustier ist da anders. Wir haben ein Haustier, dem muss ich ständig die Tür aufmachen. Ob es rein oder raus will, ich muss ihm ständig die Tür aufmachen. Jetzt habe ich mein Büro schon ins Dach verlegt, damit ich nicht so oft die Tür aufmachen muss. Und trotzdem schafft es das Tier immer wieder, ne, dass ich die Tür aufmachen muss. Also das heißt, ich bin gesetzlicher Betreuer, das stimmt. Aber ich bin irgendwie auch Türsteher. Du darfst da jetzt rein oder nicht. Wenn man ihn nicht reinlässt, dann macht er sich ganz groß. Dann denke ich mir, so groß wie ich wirst du sowieso nie. Kannst du machen, was du willst. Ja. Aber so ein Tier, ne, es hat verwunderlicherweise auch noch einen eigenen Kopf. Und das macht's aus, ihr Lieben. Ein Haustier ist selbst motiviert. Er sagt, ich futter jetzt, wenn nichts zum Futtern da ist, kannst du es nicht. Oder ich futter jetzt nicht. Oder ich will jetzt raus, weil draußen ist gerade die Party, ich muss gerade wieder ein paar andere Katzen verhauen. Oder ich bleibe lieber daheim, weil es ist gerade Silvester und draußen knallt es und das finde ich blöd. Das finden nämlich Haustiere allgemeiner wegen. Wahrscheinlich die Nutztiere auch. Und dann ist wieder die Frage, warum erdreisten wir Menschen uns, da einen Unterschied zu machen. So, also, selbst motiviert. Nächste Geschichte. Stehendes Wasser kippt um und fängt das Stinken an. Und wenn das Wasser bewegt wird, also wenn du zum Beispiel so ein Becken im Garten hast und da plätschert irgendwo was raus und dann wird es woanders wieder weggenommen, dann kommt es wieder rein und kommt dann oben wieder raus und kommt dann wieder raus und kommt dann wieder rein und so weiter und so fort, dann bleibt es geruchsfrei. Warum? Weil es in Bewegung gehalten wird. Weil es sozusagen lebendig erfrischt bleibt. So ungefähr. So, und wenn ein Wasser aus einer Quelle zum Beispiel kommt, dann kann sich in dem Quellenwasser, das dann da davon fließt, Leben entwickeln. In einem stehenden Wasser deutlich weniger Leben, bis gar keins. Jesus will uns aus solchen Stillständen rausführen. Er will uns anregen, Situationen tatkräftig zu gestalten und eben nicht den Status quo, so wie er ist, hinzunehmen. In den folgenden zwei Versen empfiehlt uns Jesus, Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und unter dem Joch hat man früher zwei Ochsen zusammen Lasten ziehen lassen. Und zwei zusammen was ziehen lassen, das gibt es auch mit Pferden. Dann wird es richtig interessant. Weil nämlich der Zweispänner eine physikalische Spezialität hat. Zwei Pferde zusammen an einer Deichsel, die haben nicht 2 PS, sondern 2 plus x PS. Das ist total interessant. Da fragt man sich natürlich wieder, wie der Schöpfer der Welt dazu kommen konnte, dass sich im Leben bei den Menschen möglichst 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5, zusammentun sollen, um was gemeinsam zu erreichen. Ist doch komisch, oder? Also bei den Pferden ist es wirklich total interessant. Ein Pferd hat 1 PS und ein Pferd hat immer 1 PS. Und zwei Pferd haben 2 plus x PS. Warum? Weil wenn das eine Pferd gerade noch mehr Kraft hat, dann kann das andere wegen mehr mitgehen und auf einmal hat man mehr Kraft als physikalisch eigentlich dem einen zugeschrieben. Und der Hammer ist, der Effekt steigt nicht im gleichen Maße an bei 4 und 6 und 8 Spännern. Man wird ja dann meinen, boah, aber dann habe ich so richtig, ne, dann habe ich so richtig Power. Wenn ich 8 Pferde an eine Kutsche, ja, da habe ich viel Power, aber dieser Plus-Effekt, der wird ab dem dritten Pferd schon weniger. Der ist noch da, aber er wird im Verhältnis weniger. Und das finde ich schon ein wenig interessant. So, das bedeutet, im physikalischen Vergleich ist die gemeinsame Mehrleistung bei Zweien, die sich zusammentun, am höchsten. So, und jetzt kommt Jesus. Jetzt stell dir mal vor, eine zu bewältigende Last wird von dir und dem allmächtigen Gott, Jesus, gemeinsam getragen. Dann kommt es zu dem gleichen Effekt wie bei dem Zweispänner. Der schwächere Anteil wirst dich wohl damit abfinden müssen, dass wenn ein Allmächtiger und ein Mensch sich zusammentun, dass der Mensch dann in den allermeisten Fällen wohl doch der schwächere Teil des Duos ist. Wenn sich die zwei zusammentun, kommt es zu dem gleichen Zweispänner-Effekt. Bloß das X ist meiner Meinung nach dann schon heftig anders, ne? Also was weiß ich, das wäre ja dann vielleicht, sagen wir mal, 2,3 bei zwei Pferden. Aber 2,3 bei einem allmächtigen Gott, ihr Lieben, das haut nein. Das ist nicht nur 0,3 mehr. Allmächtig ist allmächtig. Gut. Durch das Mitwirken des Stärkeren wird der schwächere Anteil zu einer Leistung befähigt, die er alleine hätte nicht bringen können. Und was ich besonders lustig finde, im Gespannfahren ist bekannt, dass ein Ungehorsam des einen Pferdes von dem anderen Pferd ausgeglichen wird. Jetzt überlegt euch mal, das eine Pferd ist Jesus und das andere Pferd bist du. Du kannst gar nicht so viel Bockmist bauen, wie Jesus auswischen kann. Und sagen, weißt was, ich hab's mitgekriegt, reden wir nicht drüber. Aber es ist so, also im Gespannfahren, wenn das eine wenig rumspinnt und das andere stabil läuft, dann kann das stabil laufende Pferd sozusagen das Gespinn vom anderen Pferd ausgleichen. Bei unserem Gespann ist es halt einfach so, der sagt, okay, du hast bekannt, ich wasche dich jetzt einfach rein. Manchmal möchte man meinen, die Welt wäre vom großen Schöpfer erschaffen worden, der sich solche Pferdedetails ausgedacht hat, damit Pferdebesitzer leicht zu Gott finden. Und das alles meint, wer sich mit Jesus zusammentut, der wird Ruhe finden. Was er von uns verlangt, ist leicht zu erfüllen. So, wie klingt die Stelle in einer anderen Übersetzung? Die Hoffnung für alle. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr tut, dann findet ihr, wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Diese Bibelstelle gilt auch für Menschen, die krank sind, einen Unfall hatten, dauerhaft behindert sind oder mit dem Verlust eines geliebten Menschen klarkommen müssen. Jesus meint hier die Menschen, die nach einer signifikanten Veränderung in ihrem Leben lernen müssen, neue Wege zu gehen. Wenn du die ganze Zeit mit der Person XY unterwegs warst und die Person nicht mehr da ist, wirst du dein Leben zum Teil neu erfinden müssen. Weil jetzt muss es ja ohne diese Person gehen. Wie gut, wenn man in einer solchen Situation einen erfahrenen Leiter hat, der einen an die Hand nehmen kann. Jesus will uns nie allein lassen, will immer bei uns sein, in den sonnigen und in den trüben Tagen unseres Lebens. Wenn wir angeschlagen sind, kann man nur behutsam mit uns umgehen, wenn man nicht den gebrochenen Halm noch komplett abreißen möchte. Und Jesus hat uns zugesagt, so mit uns umzugehen. Manche Menschen können das, aber Jesus kann es auf jeden Fall. Lasst uns von ihm lernen und Menschen sein, die trösten, die guten Rat geben, die angeschlagene Menschen ermutigen und wieder aufbauen. Und eine weitere Möglichkeit, wie man diese Bibelstelle übersetzen kann, ist die NGÜ von 2011. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich trage und die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus will sich um deine Last kümmern. Jesus kann zum Beispiel traumatisierende Bilder in deinem Kopf einfach die Macht nehmen. Und Jesus kann dich durch den kompletten Prozess der Heilung und der Wiederherstellung begleiten. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht damit, Vergebung auch gegen den Willen der betreffenden Person auszusprechen. Kann ja sein, dass du vielleicht mit dem nicht mehr reden kannst, mit dem Menschen, oder nicht mehr reden willst, oder der nicht mehr mit dir. Egal. Wir Christenmenschen können in einem solchen Fall durch die Vergebung einfach die Bindung an diese andere Person aufheben. Die kann uns nicht mehr runterziehen. Warum? Weil die Vergebung dieses Band gekappt hat. Aber das geht natürlich nur, wenn man an der Hand von Jesus bereit ist, neue radikale Entscheidungen zu treffen. Jesus liebt dich. Er kennt dich besser als du dich selbst. Und er liebt dich und nimmt dich an, so wie du bist, mit allen Stärken und Schwächen. Wenn du mit Schuld und Versagen zu ihm kommst, dann, wenn dieses Gefühl des Nicht-Genug-Seins in dir groß ist und du bringst ihm das ans Kreuz, dann sagt er zu dir, du musst nichts leisten, um wertvoll zu sein. Unser Wert bestimmt sich nicht durch unsere Leistung. Das mag unser Arbeitgeber anders sehen, aber bei Jesus, der die Instanz ist, da ist es anders. Unser Gott liebt jeden Menschen, auch wenn der noch so tief im Schlamassel steckt. Mit Jesus bist du nicht allein, auch in der bittersten Stunde deines Lebens. Jesus selbst hat seine bittersten Stunden für dich durchlebt. Er hat die Trennung von seinem Vater in Kauf genommen und ist ohne Schuld für dich ans Kreuz gegangen. Nur um dir folgendes Angebot machen zu können: Komm zu mir, so wie du bist. Ich bin für dich gestorben. Du kannst alles, was dich von meinem Vater trennt, bei mir am Kreuz lassen. Und so schaffe ich es, dass du eine ungetrübte neue Verbindung zum Vater bekommst. Ein starkes Angebot, das seit 2000 Jahren dafür sorgt, dass Menschen vor Gott in eine neue Freiheit kommen. Wenn Jesus in Matthäus 11, 28 fortfolgendes sagt: Kommt her zu mir alle, dann hat er alle und damit auch dich gemeint. Egal wie viel du gibst, bei Jesus reicht es immer aus. Er liebt dich bedingungslos. Und Jesus ist nur ein Gebet entfernt. Du musst nicht erst auf irgendeinen riesigen Berg steigen oder zu irgendeiner Kapelle pilgern oder dir mit dem Stöckle an die Knie irgendeine Treppe vornehmen. Du musst da nicht selbst irgendwelche Schmerzen verursachen, nur damit du dann zu Gott kommen kannst. Das ist nämlich alles Religion. Zu Jesus kannst du kommen mit einem einzigen Gebet. Plupp, du sagst ihm was und er hört. Kannst dorthin gehen, kannst deine Lasten abgeben und dich von ihm neu beleben lassen. Und in dieser erneuerten Lebendigkeit wirst du viel leichter zum Segen sein können, weil Jesus wollte dich ja so. Er weiß, dass du Lasten trägst. Aber Jesus will dich auch erquicken. Hat funktioniert.